Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Hallihallo, Hadi.
Hallihallo, Tarek.
Da sind wir wieder.
Frohes neues Jahr allen und dir natürlich auch und allen unseren HörerInnen. Schön, dass ihr wieder bei uns seid im Jahr 2021.
Yes, 2020 ist vorbei, Häkchen. Oh, ciao.
Halleluja.
So, 2021, Hallihallöchen. Hadi, wie hast du ein Silvester gefeiert?
Oh, ganz langweilig, zu Hause mit der Familie. Mhm. Und einer Freundin, die zu uns gekommen ist. Und wir haben gegessen zu viel, die Kinder waren zu lange wach. Und es war schön.
Also gab es Champagner? Gab es Cremant?
Natürlich gab es Cremant.
Glamour?
Es gab Cremant. Es gab auch wirklich leckeres Essen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns da sehr übertroffen. Und das war toll. Es war glamorous. Ich habe mich sogar ein bisschen schick gemacht.
Hast du?
Ja, nur ein bisschen. Ich habe ein Kleid angezogen, das ich dann aber auch so ungefähr 10 Minuten, nachdem ich es angezogen hatte, schon vollgekleckert hatte. So, weißt du? Und es war schön. Also es war hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben uns fürchterlich über das deutsche Fernsehen geärgert, weil wir jetzt natürlich nicht so auf Party waren. Und dann haben wir ein bisschen ferngeguckt, lineares Fernsehen, lineares deutsches Fernsehen.
Ja, was gab's da an Silvester?
Ein riesen Trauerspiel gab es hauptsächlich. Ich möchte da gar nicht auf einzelne Personen oder Sender eingehen, aber ich sag's mal so, auf Dreisat lief ein Prince-Special, das uns dann irgendwann die Nacht gerettet hat.
Cool.
Das war richtig super. Alles andere war wirklich völlige Grütze. Ganz, ganz fürchterlich.
Also hast du quasi mit Prince mehr oder weniger Silvester
ja,
gefeiert?
Ja, ich habe mit Prince. Und du?
Ja, ich habe mit Whitney Houston Silvester gefeiert. Deswegen finde ich es gerade sehr, sehr witzig, dass du jetzt hier Prince noch reinbringst. Denn irgendwann, also ich war alleine mit Whitney Houston. Ich hatte alles, aber kein Glamour. Ich lag einfach nur im Bett mit nichts. Also ich hatte schon was an, aber wow, egal. Auf jeden Fall, ich und Whitney Houston, wir haben zusammen gefeiert, denn auf einmal kam es mir, dass ich so einen Doku-Whitney-Druck verspürt habe und dann nochmal die letzten Dokus von 2017 und 2018, also Whitney und Can I Be Me, nochmal reingesuchtet habe. Richtig obsessed war von Whitney Houston mal wieder. Auch sehr, sehr traurig geworden bin natürlich, denn vor allem bei der Whitney-Doku, die ich euch allen sehr ans Herz, ans Herz legen kann.
Legen möchte.
Ans Herz. Guckt euch die einfach an. Also guckt euch beide an. Ja, und am nächsten Tag dann, am ersten habe ich einfach den ganzen Tag Whitney Houston Songs gehört und war einfach nur so. Ich war traurig, aber ich war auch glücklich und dankbar für diesen tollen Menschen.
Boah, ich könnte das ja nicht. Also nach Whitney Houston Dokus musst du einfach erstmal damit rechnen, dass ich 3 Wochen lang in so einem emotionalen Tief stecke. Also nach der Doku, die du gerade angesprochen hast, habe ich richtig, richtig lang gelitten, weil ich Whitney Houston und ich sind eigentlich Schwestern, beste Freundinnen, alles.
Ich dachte, wir wären Schwestern und beste Freundinnen.
Auch das,
Hadi.
Mein Herz,
wow.
Auch das.
Wie du mich jetzt schon gegen Whitney Houston austauschst, ne?
What?
Jetzt, wo du deutsche Beyoncé bist, denkst du, kannst auch alles machen, ne?
Ne, so, du hast mir diesen Titel zugesprochen, ich werde ihn auskosten
das
und ausnutzen.
Du auch.
Aber sag mal, war das denn für dich ein angemessenes Ende des Jahres 2020?
Mit Whitney Houston im Bett?
Ja.
Ich finde schon. Also ich finde, das hat dem Ganzen nochmal die Krönung draufgesetzt. Ich bin ja so ein bisschen so, weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass in Bezug auf 2020 und wie wir auch mit 2020 umgehen und wie sehr wir uns gewünscht haben, dass 2020 vorbei ist, was ich aus ganz, ganz vielen Perspektiven total verstehe, bin ich ein bisschen so, ey Leute, können wir mal aufhören damit, so zu tun, als wäre alles vor 2020 richtig geil gewesen? Denn wenn wir doch etwas 2020, zumindest ich für mich gelernt habe, dann doch die Tatsache, dass alles, was schon vorher richtig beschissen war, 2020 durch diese Pandemie noch mal krasser, noch mal prekärer, noch mal intensiver für viele Lebensrealitäten in diesem Land weltweit noch mal geworden sind. Deswegen, ich bin auch froh, dass der Mist vorbei ist. Aber 2020 hat jetzt Rassismus nicht neu erfunden, hat Klassismus nicht neu erfunden, Sexismus, häusliche Gewalt. All diese Themen, die jetzt so vermeintlich neu aufploppen, für viele sind doch Probleme, die seit Jahrhunderten bestehen.
Ja, aber 2020, jetzt möchte ich jetzt nicht so ein Unwort hier droppen, werde es aber tatsächlich machen. Es war halt das berühmte Brennglas. So, weißt du, man hat ja immer gesagt, 2020 funktioniert wie so eine Lupe, ja, wie so ein Brennglas, dass einfach Dinge, die da sind, die schon immer da waren, gehighlightet werden. Und jetzt spüren wir sie einfach nur alle oder beziehungsweise werden sie für alle sichtbar. Insofern fand ich das auch ganz amüsant zu sagen, ja, 2020 jetzt vorbei, weil wir am 31.12. natürlich nicht schlafen gehen und am 1.1. ist alles anders. So, ne? Das ist ja jetzt nicht schön, so, als ob plötzlich eine neue Zeitrechnung beginnen würde. Und trotzdem fühlt es sich ein bisschen so an. Aber wenn du jetzt mal so, wenn wir mal so Hochs und Tiefs des Jahres 2020 benennen müssten, du für dich und ich für mich, was würdest du sagen?
Also eins meiner Hochs ist auf jeden Fall die Tatsache, dass ich nochmal neu gemerkt habe, dass selbst in einer Pandemie ich zu den Menschen gehöre, denen es krass gut geht. Denn ich konnte meinen Job weiterhin machen, ich habe eine Wohnung, in der ich alleine wohnen darf, ich habe keine Kinder, um die ich mich auch noch sorgen muss in einer Pandemie. Ich bin gesund so. Und ich bin privilegiert. Das ist nichts, was vom Himmel gefallen ist. Also ich habe was dafür getan, dass ich diese Privilegien 2020 meine nennen darf. Und nichtsdestotrotz habe ich sie. Und mir ist einfach aufgefallen, dass selbst in so einer krassen Zeit mein Leben für ganz, ganz viele Menschen unerreichbar ist. Also selbst mein Lockdown-Leben hat immer noch so viele Privilegien, dass ich das irgendwie wertschätzen möchte, denn auch ich kann das nicht ändern. Ich bin nur mal hier geboren, das ist ein Privileg, was ich mir nicht ausgesucht habe, das ist einfach so passiert. Aber ich kann auf jeden Fall aufhören, diesen Bereich meines Lebens zu hinterfragen oder permanent darin Probleme zu suchen, denn meine Probleme, die ich habe, sind im Vergleich zu anderen Menschen einfach so gering, dass das eins meiner absoluten Hochs war, einfach zu checken, wow, Tarek, wie gut geht es dir? Und wenn dann ab und zu mal der Doc Martens-Plateau ein bisschen schief hängt, dann okay, it's okay, Tarek, chill.
Willst du überhaupt über dein Tief reden?
Ich will erstmal dein Hoch wissen.
Meine Hochs, die sind deinen sehr ähnlich. Ich habe festgestellt, dass ich mit den meisten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, sehr zufrieden bin. Ich bin sehr zufrieden, zum Beispiel mit meiner PartnerInnenwahl, so. Wenn man nämlich in einer Pandemie mit jemandem steckt und dann feststellt, wow, wir beiden kriegen das aber eigentlich ganz gut hin mit unseren Kindern, die wir auch ganz gerne mögen, diese Situation über die Bühne zu bringen. Und was haben wir denn eigentlich bitte für ein unfassbar luxuriöses Leben, dass wir ja in unserem Fall auch noch, Achtung, er kommt, in den Garten gehen können, wenn die Spielplätze überall zu sind. Solche Sachen halt.
Guck mal, wir haben jetzt 5 Minuten gesprochen und endlich kommt der Garten. Ich habe mich schon gewundert, wann kommt er endlich?
Aber ich muss dir ehrlich sagen, der Garten ist eines meiner großen Hochs dieses Jahres oder des letzten Jahres gewesen.
Magst du den Garten mehr als mich?
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Wie du lügst. Sprichst du auch über mich so, wenn ich nicht mit mir dabei bin?
Ja, natürlich.
Wenn
du wüsstest, wie ich über deinen Garten rede, allerdings ohne die Einschränkung zu sagen, über meinen Garten, ohne die Einschränkung zu sagen, wenn wir den erstmal renoviert haben, ist der richtig toll. Das würde ich über dich zum Beispiel nicht sagen. Wenn ich den erstmal renoviert habe, ist der richtig toll. Nee, das waren total meine Hochs. So, das war super. Diese Erkenntnis, dankbar sein zu können, die hat schon viel in mir gemacht.
Halleluja. So, jetzt kommen wir zu den Tiefs.
Ja.
Wie sagt man Tiefs?
Zu den Tiefs.
Den Tiefies.
Ja, mein Tief. Ich bin mal gespannt, ob das deinem auch ähnelt. Das hatte ich so Mitte des Jahres erreicht, als diese ganze Black Lives Matter Bewegung so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und ich mich zwischenzeitlich extrem ausgesaugt gefühlt habe, weil das natürlich eine emotional extrem aufreibende Zeit war, in der sich auch total viel bewegt hat, in der sich auch gesellschaftlich total viel bewegt hat, wo ich aber durchaus gespürt habe, dass das zumindest zeitweise sehr auf die Kosten von schwarzen Menschen in Deutschland gegangen ist, ne? Weil wir uns da in so einer Erklärungsschleife befunden haben, in der wir uns immer wieder und immer wieder erklären mussten, plötzlich einer Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert, ganz plötzlich dafür interessiert, weil man so selber dann dastand und sagt, ja, aber Leute, das sage ich seit ich lebe, mehr oder weniger, und bewusst mit diesem Thema umgehe. Das hat mich schon sehr, sehr müde und auch sehr, sehr fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, Mitte des Jahres. Und ich habe dann auch eine Weile gebraucht, um mich davon zu lösen und zu sagen, boah, Moment, stopp. Ich bin immer noch nicht so richtig gut daran, glaube ich. Und ich finde, dass du da in dem Zusammenhang auf jeden Fall eins meiner Vorbilder warst, was den Umgang mit diesem Thema anging und angeht. Ich finde, du machst es sehr gut. Das war auf jeden Fall ein Tief von mir in diesem Jahr. Was mit dir?
Bei mir war es ähnlich. Bei mir hat sich viel verändert, aber ich dachte immer, es hätte was mit Black Lives Matter an allererster Stelle zu tun. Aber das stimmt gar nicht, denn bei mir ist eigentlich schon nach den Morden in Hanau, den rechtsextremen Morden in Hanau, ab da ist bei mir was passiert. Nämlich etwas, sowas wie, okay, was muss alles noch passieren? Wie oft müssen sich Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wiederholen in diesem Land? Wie unfähig ist dieses Land zu lernen? Wie unfähig sind JournalistInnen, mit rechtsextremen Morden umzugehen, wenn immer noch von Fremdenfeindlichkeit gesprochen wird? Und warum, verdammt nochmal, passiert in Deutschland, nachdem George Floyd in den USA von einem Polizisten ermordet wurde, warum passiert auf einmal jetzt so eine Pseudo-Rassismus-Awareness, wo kurz davor in Deutschland nicht weiße Menschen, die Deutsche waren, die aber nicht in das kranke und rechtsextreme Weltbild des Terrortypens da gepasst haben, warum passiert danach nicht eine Form von Awareness, die immer auch noch viel zu spät ist? Denn es ist nicht der erste Fall, sondern es sind ja zig Fälle, die immer wieder passiert sind. Und das macht es für mich so läppsch. Mhm. Ich kann diese Diskussion über Rassismus, die immer noch geführt wird, ich kann sie nicht ernst nehmen. Mhm. Ich finde es scheinheilig. Ich habe auch keinen Bock darauf, dass es einfach gedacht wird, jetzt nimmt man sich da mal ein paar schwarze ModeratorInnen. Weil natürlich ist es für mich super. Ich habe in dem Jahr toll verdient. Mhm. Aber das ist nicht das Ziel. Es müssen sich die Strukturen ändern. Und das sehe ich null. Und deswegen, ich habe letztens wieder zum 100.000. Mal eine Anfrage bekommen, wo ich schon wieder in 30 Sekunden bei irgendeinem fucking Insta-Format irgendwas von meinen Rassismus-Erfahrungen erzählen soll.
Die kriegst du noch.
Immer noch. Und ich denke mir so, Leute, ich bin da raus. Ich mach das nicht mehr. Ich habe keinen Bock. Also wenn ich mit dir über Rassismus spreche, hat das einen ganz anderen Moment, als wenn da irgend so ein Hans-Dieter oder eine Hannelore mir schon wieder da irgendwelche komischen Fragen stellt und sich überhaupt nichts ändert. Ich bin müde. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mach das seit 2015. Mir hat irgendwie 4 Jahre lang gefühlt niemand richtig zuhören wollen. Außer die, die eh schon quasi auf Kurs waren. Und jetzt werde ich so pseudomäßig und andere auch gehighlightet. Und jetzt soll ich dafür Applaus bekommen. Und wenn ich jetzt einfach nur wachsen wollen würde auf meinem Insta-Channel, würde ich sagen, na klar, jeden Tag schön Rassismus, Rassismus, Rassismus. Denn es funktioniert ja. Mhm. Aber ich muss da sagen, ich bin da raus. Und ich möchte auch, also alle Schwarzen und People of Color, die das machen, sollen das bitte tun. Wenn es sie glücklich macht und zufrieden macht und das ihre Form von Sichtbarkeit ist, go for it. Ich merke einfach nur für mich, ich bin raus.
Mm. Ich bin ehrlich gesagt auch den Leuten, die das aber machen, total dankbar. Ne? Das wollte ich nämlich noch dazu sagen. Also es gibt ja Leute, die sich damit auseinandersetzen und die sich auch inhaltlich und also beruflich und inhaltlich damit auseinandersetzen und das auch gerne nach außen tragen und gerne mit den Hannelores der Welt. Ich weiß nicht, was der andere Vorname war, den du gesagt hast. Den würde ich den jetzt auch
Thomas,
nehmen.
Thomas, Hans-Dieter.
Ja, Hans-Dieter und Hannelore waren es, ja. dass die, ich bin denen sehr dankbar, die sich genau diesen Menschen gegenüber mit dem Thema auseinandersetzen oder für diese Menschen damit auseinandersetzen, weil dann muss ich es nicht machen. Und ich habe eben ähnlich wie du auch gemerkt, es ist echt schwer. Es ist schwer, es in einer weißen Mehrheitsgesellschaft irgendwie vermitteln zu wollen, die jetzt plötzlich so tut, als würde sie sich wirklich für dieses Thema interessieren, was ich einigen auch durchaus glaube. Aber auf so einer strukturellen Ebene, wie du eben gesagt hast, tut sich so wenig, dass ich nicht glaube, dass wir da irgendwie kurz davor sind, so einen ganz entscheidenden Durchbruch zu schaffen?
Also wir haben für 2021 und all die weiteren Jahre noch einiges auf dem Zettel. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die wirklich deepen, krassen Themen und deswegen kommt jetzt mein Tratsch der Woche.
Tareks Tratsch der Woche.
Ich will was Leichtes, ja, ich will ein bisschen Fun, ich will mir ein bisschen denken, so okay, InTouch, was machst du da schon wieder? Denn, lieber Hadi, die InTouch hat ein Promi-Orakel.
Okay.
Irgendwer, man weiß nicht wer, ja, wahrscheinlich irgendein Insider mal wieder, hat für Promis die Tarotkarten gelegt für 2021.
Ist das jetzt sozusagen das neue Horoskop, dass man Promis die Tarotkarten legt oder was ist das?
Ich frage es mich auch. Vor allem frage ich mich so ein bisschen, wie hat das die InTouch gemacht? Denn die InTouch kann jetzt aufgrund dieser Tarotkarten ganz genau sagen, wann bei gewissen Promis gewisse Dinge passieren. Auch wirklich mit Monatsangaben.
Geil.
Pass auf. Also okay. Es ist mit dabei zum Beispiel Kim Kardashian.
Mhm.
Kim Kardashian möchte scheinbar ein fünftes Kind mit dem lieben Kanye haben. Ja, das Promi-Orakel sagt, dass Kim Anfang des Jahres, also jetzt, ÄrztInnen aufsuchen wird, die ihr dann aber sagen werden, naja, ne, Risikoschwangerschaften hattest du ja schon, deswegen Leihmutter wäre wieder die bessere Option. Dann wird es zu Vertragsverhandlungen kommen und zwar im Frühling. Im Frühling wird es schon Vertragsverhandlungen geben, die werden aber scheitern.
Okay.
Und deswegen wird das Babyprojekt höchstwahrscheinlich, ich meine, da schreiben sie zumindest höchstwahrscheinlich auf Eis gelegt.
Auf Eis gelegt endgültig oder auf 2022 verschoben, auf Eis gelegt?
Das sagt das Promi-Orakel nicht.
Das ist halt so geil, dass sie jetzt also sowas prophezeien, von dem wir nie überprüfen werden können, ob es denn überhaupt im Ansatz nur so war.
Ich würde mal sagen, clever.
Klar, ist klug,
also ich meine, also
schlau,
das muss man dem Promi-Orakel von der InTouch schon sagen. Wir könnten jetzt ewig über das Konzept von Leihmutterschaft sprechen. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir das Thema mal mitnehmen.
Das müssen wir uns auf die Liste schreiben, weil es ist tatsächlich aber auch ein einfach sehr komplexes Thema. Deshalb ist das nicht unbedingt so in 15 Minuten mal so abgearbeitet.
Und es
finde
auch schon,
ich zumindest.
Ja, voll. Und es wird mir auch schon wieder viel zu deep. Und mein Vorsatz ist ja, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze diepe Scheiße. Deswegen lass uns noch ein bisschen weiter gucken, wer da noch so alles mit dabei war. Dennis ist nämlich mit dabei auch. Victoria von den Spice Girls. Und die Frage ist, wird Victoria bei den Spice Girls, also wird es ein Revival geben und wird Victoria bei diesem Revival mit dabei sein? Und da sagt das Promi-Orakel ganz klar, nein.
Das wissen sie?
Das wissen die.
Okay.
Denn Victoria fühlt sich ausgenutzt.
Ja.
Die Verträge gefallen ihr gar nicht. Sie fühlt sich auch als Opfer einer Verschwörung. Das weiß das Promi-Orakel. Und ein Auftritt mit den Spice Girls, ein Revival, ist für sie also keine Option.
Okay.
Da würde ich jetzt mal sagen, da scheißen wir ein bisschen drauf, denn, Hadi, wir beide freuen uns ja auf ein ganz anderes Revival, denn 2021 kann ja gar nicht besser laufen, denn die No Angels kommen zurück.
Jawohl. Du bist ja im Grunde genommen schon seit dem letzten Jahr, also ungefähr seit einem Monat, komplett im No Angels Fieber.
Ich bin im No Angels Fieber.
Seit es diese Playlisten auf Spotify gibt, was Ende des letzten Jahres der Fall war, bist du ja nicht mehr einzufangen, was die
Nein.
No Angels angeht.
Und da ja Vanessa raus ist.
Die ist echt raus, ne?
Sie wollte es nie, wirklich. Und deswegen ist Platz für mich.
Okay, gut. Jetzt. Du bist das neue No Angels Mitglied, ja?
Ja.
Aber machst dann schon noch weiter mit mir hier, ne?
Ja.
Oh, wow. Okay.
Eventuell. Mal gucken. Mhm. Mal gucken, liebe Hadi. Pass auf, ich habe noch eine kleine Story. Und zwar, ja, ein Evergreen der Boulevardpresse. Und zwar Jennifer Aniston, wo nie darüber gesprochen wird, was macht sie eigentlich beruflich? Worauf hat Jennifer Aniston Bock? Denn es dreht sich immer darum, dass Jennifer Aniston...
Warte, lass mich raten.
Rate.
Safe keinen Typen hat.
Genau, es geht
so
mal
crazy.
Wieder darum.
Oder, na jetzt ist sie ja langsam aus dem Alter raus, leider, wo man sich noch darüber Gedanken macht, ob sie wohl noch ein Baby kriegt.
Ja, ich glaube, das haben alle aufgegeben.
Ja, das
ich
scheint glaub, nämlich
InTouch
schon langsam vorbei zu sein.
Sind einfach nur froh, wenn die Alte vom Markt ist.
Das assi.
Denn das kriegt sie ja wirklich gar nicht hin. Also das Promi-Orakel hat quasi geschaut, wird Jennifer Aniston die große Liebe finden? Und auch da sehr detailliert, es ist am Anfang ein bisschen holprig, Jen droht mal wieder auf einen Mann reinzufallen, Und im Februar aber wendet sich das Blatt. Im Februar, sie verliebt sich und der Auserwählte ist zurückhaltend, scheut die Öffentlichkeit und das Paar will das neue Glück geheim halten. Auch da wieder sehr, sehr, sehr clever, ne? Denn alles, was geheim ist, kann ja nicht geguckt werden, ob das irgendwie der Wahrheit entspricht.
Aber das ist doch scheiße. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch scheiße. Ich liebe Jennifer Aniston und ich fand auch immer, dass Jennifer Aniston bei vielen Sachen nicht gut weggekommen ist. Zum Beispiel der Tatsache, dass sie eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Schauspielerin ist, die wahnsinnig lustige Filme gemacht hat. Das komödiantische Talent von Jennifer Aniston ist in meinen Augen... Oh,
wie verliebt du bist.
Ja, ich bin total verliebt in die. Außerdem war die früher für mich total Body Goals, also Jennifer Aniston und überhaupt ihr Style.
Also die InTouch Tarotkarten,
ja.
Mehr oder weniger.
Ja.
Wir werden bei der Tareks Sternstunde noch einmal auf das Thema Tarotkarten zurückkommen, was da genau passiert. Dazu dann gleich mehr. Aber Jennifer Aniston ist eine tolle Überleitung zu deinem Tratsch der Woche.
Hadis Tratsch der Woche.
In Sachen Body Goals hat sich nämlich die OK gedacht, widmen wir dem Thema Body Shaming, ich sag's wie es ist, doch mal eine ganze Ausgabe. Und ich möchte einen Disclaimer vorausschicken, ja? Und zwar, ich kann das verstehen. Ich kann durchaus verstehen, warum man sich die Januarsausgabe einer Zeitschrift überhaupt den 1.1. vornimmt, um Dinge neu zu machen, um sich Vorsätze zu nehmen und so. Ich bin ja zum Beispiel auch so eine Vorsatzmutti, ich mache das gerne. Ich denke mir so, okay, ab dem 1.1. oder im neuen Jahr mache ich XY anders, so, weißt du? Ich kann das total nachvollziehen. Aber wenn du dir die Januar-Ausgabe der OK anguckst, dann wirst du merken, dass die im Grunde genommen nur ein Thema haben für den Januar und das ist der Körper. Der menschliche Körper und wie man ihn am besten tuned und gestaltet und wie er auszusehen hat und so weiter und so fort. Also es geht nur um Diäten, weil natürlich die InTouch auch weiß, den 1.1. nehmen eben viele zum Anlass zu denken, oh ja, jetzt mache ich doch nochmal was, jetzt erinnere ich was an meine Ernährung, vielleicht mache ich jetzt nochmal eine Diät, weil bis Sommer möchte ich so und so aussehen. Du weißt, Beach Bodies are made oder Summer Bodies are made in Winter, so ist so ein Assi-Spruch, ne? Und wenn du dir diese Zeitschrift durchliest oder nur durchblätterst, ohne zu lesen, dann fallen dir erstmal extrem viele Supplement-Werbungen auf, also so Mittelchen, Diätmittelchen, Drinks, Tabletten, was auch immer, was es da alles gibt. Und dann aber natürlich auch die große Headline von der OK. Es geht nämlich um den Kilofrust der Promis. So,
ja.
Also du weißt, das Jahr 2020 liegt hinter uns. Corona hat uns allen sehr zu schaffen gemacht. Es hat vor allen Dingen denen zu schaffen gemacht, die viel zu Hause saßen und aus welchen Gründen auch immer gegessen haben. Und zwar viel gegessen haben, vielleicht auch mehr gegessen haben, als sie es sonst tun würden. Und zudem dann eben auch nicht ins Fitnessstudio gehen konnten, um das, wie sie es vielleicht sonst tun würden, irgendwie wieder abzuarbeiten, in Anführungsstrichen. Und darauf stürzt sich also die OK. Sie sagt, dass es eben auch den Stars während des Lockdowns so gegangen wäre, dass die alle zugelegt hätten. So. Und da geht es dann los mit den Vergleichen und den Vorher-Nachher-Fotos von Promis, die angeblich während des Lockdowns zugenommen haben.
Wer ist also dabei?
Da ist zum Beispiel dabei Demi Lovato. Demi Lovato, warum die so problematisch ist, das ist eine Frage, also sie in diesem Kontext zu nennen, Demi Lovato ist jemand, der schon öffentlich des Öfteren über seine Essstörungen gesprochen hat, die auch gesagt hat, sie hat kein unproblematisches Verhältnis zu essen und da sich dann jemanden rauszupicken, ein Foto, das wann auch immer genommen sein könnte, das wissen wir nämlich tatsächlich nicht, zu nehmen, um zu sagen, ach, also der Demi, die war früher dünner, Das ist doch schon mal, das ist doch einfach scheiße. Das macht man doch einfach nicht. Dann geht's weiter mit Daniela Katzenberger, die mit dem Thema übrigens auch auf dem Titel ist. Und Daniela Katzenberger ist eine, die ganz frei sagt, sie hat Klamotten in drei verschiedenen Größen bei sich zu Hause im Schrank hängen, weil ihr Gewicht einer hohen Fluktuation unterliegt. So, also die wiegt halt mal irgendwie, keine Ahnung, über 80 Kilo und mal wiegt sie 60 Kilo. Sie hat mal von sich selber gesagt irgendwie, dass es auch, dass ich die Zahlen dazu auch weiß, finde ich zum Beispiel schon total problematisch, aber ich habe es eben recherchiert. Sie sagt von sich selber, ihr Lieblings- oder Traumgewicht läge so bei etwas über 60 Kilo und das hätte sie nämlich bei ihrer Hochzeit gewogen und da hat sie sich sehr wohl gefühlt. Das Gewicht hatte sie aber meiner Recherche nach zu urteilen im September das letzte Mal und jetzt aktuell nicht. Wenn du dir aber ihr Social Media anschaust, dann weißt du, dass das ganz normal ist bei Daniela Katzenberger, dass sie im Winter einfach immer mehr wiegt. So wie viele übrigens immer mehr wiegen im Winter. So, ich wiege mehr, wenn ich meine Tage habe. In den Tagen davor wiege ich mehr. Da könnte ich einfach, kannst du mir manchmal so meine Jeans hinhalten und denken und ich denke mir so, nee, will ich dich nicht. Es ist also ganz normal, auf welchem Level auch immer. Also das fand ich schon mal extrem schwierig, Daniela Katzenberger. Tyra Banks, auch jemand, der immer wieder öffentlich für sein Gewicht geschämt wird. Die hat aber schon 2007 in einem Interview gesagt, you can kiss my fat ass. So, das ist der Scheiß egal. So. Und dann eben auch noch genannt Rihanna, die, glaube seit 3 Jahren auch ein bisschen mehr wiegt. Die hat aber im Jahr 2017 den wunderschönen Begriff geprägt, fluctuating body type. Das fand ich so schön. Sie ist nämlich gefragt worden danach, wie sie so damit umgeht. Und dann hat sie gesagt, well, actually, I've had the pleasure of a fluctuating body type, where one day I can literally fit into something that is bodycon and then the next day, the next week, I need something oversized. Das fand ich ganz, ganz zauberhaft. Aber also sich diese Frauen da rauszupicken und darüber zu sprechen, dass die in den Corona-Zeiten Gewicht zugenommen hätten, was vielleicht sogar wahr ist in dem einen oder anderen Fall, aber darüber hinaus einfach keine Meldung sein sollte, ja, weil es extrem vielen Menschen so ging, das fand ich schon scheiße.
Es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen problematisch. Also auf der einen Seite muss man auch nochmal sagen, hey, Hadi und ich sind natürlich zwei Menschen, die einen Körper haben, der als schlank definiert wird. Das heißt, unsere Körper werden ganz anders beurteilt, ganz anders als schön oder nicht schön wahrgenommen als eine Person, die jetzt zum Beispiel dick ist. Das heißt, wir sprechen jetzt hier gerade aus einer schlanken Perspektive heraus und kritisieren quasi Bodyshaming und Sexismus aus einer schlanken Sichtweise. Das ist so der Punkt eins. Und der zweite ist natürlich, dass diese Berichterstattung, in Anführungszeichen, auf ganz, ganz vielen Ebenen problematisch ist. Denn Punkt Nummer eins ist ja, dass da Menschen herangenommen werden, die überhaupt gar keinen dicken Körper haben.
Nein.
So, das heißt, Menschen, die schlank sind, wird quasi, weil sie 2-3 Kilo, warum auch immer, ob jetzt wirklich oder nicht wirklich, wird quasi suggeriert, dass das ein Problem sein müsste auch. Das heißt, wir reden von schlanken Körpern, die überhaupt nicht dick sind, die aber in dieser Idee zu dick geworden sein könnten und diskriminieren auf diese Art und Weise all die Menschen, die wirklich einen dicken Körper haben und deren Körper einfach kein Problem ist. Es ist einfach der Körper, in dem sie leben und der sie durchs Leben trägt. Und ein schlanker Körper versus ein dicker Körper, dann immer so diese Konnotation hinzumachen, gesund versus ungesund, ist einfach höchst problematisch.
Sie unterliegt nämlich einem Konzept, das, so wie es heute verwendet wurde, überhaupt nie angedacht war. Und zwar ist es das Konzept des BMIs, ja, also der Body Mass Index, der wird ja immer noch hergenommen, um zu definieren, ob jemand untergewichtig, normalgewichtig oder übergewichtig ist. Und das ist ja ohnehin schon mal eine Unterteilung, die wahnsinnig problematisch ist. Aber sie war auch tatsächlich nie gedacht, um Individuen zu kategorisieren, sondern wirklich auf einer Bevölkerungsebene gesehen werden muss, so, ja. Also das ist kein individuelles Maß, sondern ein Maß, das auf Bevölkerungen anzuwenden ist und nicht auf Einzelpersonen. Das Problem am BMI ist auch, da können wir mal ganz kurz diesen kleinen Exkurs vielleicht wagen, weil sich daran so vieles orientiert. Das Problem mit dem BMI ist, dass der nicht nur rassistisch, sondern auch total sexistisch ist. Wenn du dir nämlich überlegst, was vor über 200 Jahren, als dieses Konzept erstmal vorgestellt wurde, als Maßstab genommen wurde, waren es nur weiße, männliche Europäer, die ihren Weg sozusagen in diese Studie gefunden haben. Dieser Maßstab orientiert sich also an einem ganz, ganz spezifischen Körpertyp, der nichts mit mir zu tun hat, oder einer Frau aus Samoa oder einem Mann, der aus China ist. So, das hat nichts mit unserem Körper zu tun, was da herangezogen wurde. Und dann ist eben das nächste auch, dass als man dann in den 60er und 70er Jahren diesen BMI wieder rausgeholt hat, da hatte man durchaus den Ansporn, das Ganze zu modernisieren und auch vielleicht zu diversifizieren, sage ich jetzt mal, und hat dann Erhebungen in Japan vorgenommen, also im asiatischen Raum, und hat dann auch Erhebungen im afrikanischen Raum vorgenommen. Und die hat man dann aber wieder rausgerechnet aus dem BMI, weil man sie als nicht repräsentativ genug erachtet hat. Wo ich mir auch so denke, wow, wie kann das denn sein? Also das ist auf mehreren Ebenen sozusagen rassistisch. Die Frage ist halt auch, was spiegelt dieser BMI denn wieder? Er spiegelt zum Beispiel nicht wieder die Lebensrealitäten, ne? Also es ist halt tatsächlich einfach so, dass schwarze Frauen aus einer Vielzahl von Gründen oft höhere BMIs haben, die aber noch gar nichts über ihre Gesundheit aussagen, ja? Darüber, ob diese Frauen gesund oder ungesund sind. Das ist nämlich auch tatsächlich so das letzte problematische Link zum BMI und unserer heutigen Geschichte zu sagen, wie kommen wir denn auf die Idee zu glauben, dass jemand, der mehr wiegt, auch automatisch ungesund ist? Das ist nämlich genau das Problem, das Lizzo ganz oft hat. Weil Lizzo immer unterstellt wird, dass sie nicht gesund ist. Lizzo ist auch in der OK aufgetaucht. Und zwar mit einer Aussage, die so schlimm ist, wo ich wirklich auch so dachte, wow. Also dazu muss man noch sagen, es ging nicht Lizzo ist nicht in dem Kontext Kilofrust oder Kilokrise im Zusammenhang mit Corona aufgetaucht, sondern in einem ist es okay. Das gibt's ja bei der OK immer. Da werden so Fragen gestellt, ob so bestimmte Sachen okay sind.
Von Julia und Julia übrigens.
Ja.
Also zwei weiße, schlanke Frauen entscheiden jetzt quasi für uns alle,
ob es okay ist, was auch immer zu tun, sagen, fühlen und so weiter und so fort.
So.
Und im Zusammenhang mit Lizzo ging es eben darum, ob es okay ist, jemanden wegen seiner Diätpläne zu kritisieren. Ihre Antwort war zwar nein, es ist nicht okay.
Danke, Julia und
so,
Julia.
Vielen Dank schon mal für dieses sehr gnädige Urteil. Aber die Begründung war schon echt, what?
Mhm.
Sie sagen nämlich, mal abgesehen davon, dass Lizzos Gewicht ungesund ist, kann sie mit ihrem Körper machen, was sie will.
Ach,
und wenn
danke,
es eben
Julia.
wenn es eben Entschlacken durch Detox-Drinks ist, dann soll sie es machen. Aber da haben wir es wieder, ne? Also Lizzos Körper wird als ungesund wahrgenommen, weil sie eben nicht im grünen BMI-Bereich liegt. Das ist so problematisch, das so einfach auch wirklich nicht nur zu schreiben, sondern auch zu drucken und dann rauszugehen und zu sagen, Lizzo kann gar nicht gesund sein, weil so wie die aussieht, kann die nicht gesund sein.
Aber eigentlich kann sie machen, was sie will.
Genau.
Das ist ja so ein bisschen so der Subtext, der da so steht.
Was wollt ihr denn jetzt?
Lass mich in Ruhe.
Was willst du denn von mir? Und so, also, ne, das ist nicht nur die okay, sondern das ist die okay in dieser Ausgabe auf einer sehr, sehr problematischen Ebene. Aber grundsätzlich sind es wirklich alle Magazine, alle Frauenmagazine
und wir alle auch
gewesen.
Also wir als Gesellschaft.
So wir als Gesellschaft auch. Und so, wo wir uns wirklich denken müssen, so, hey, wieso sprechen wir so, und da muss ich in dem Zusammenhang auch sagen, in erster Linie über Frauenkörper so, ja, weil keiner der Männer offensichtlich irgendwie über Corona-Gewicht zugenommen hat. Es sind nur Frauen, die da irgendwie fast öffentlich an den Pranger gestellt werden dafür, dass sie einfach irgendwie aussehen, wie sie aussehen. Was soll das? Und das geht irgendwie überhaupt nicht klar, und an der Stelle sollten wir uns dann nochmal alle überlegen, wie wir über Frauenkörper sprechen, wie wir über Frauenkörper reden, wie wir darüber diskutieren, wie wir sie sehen und so weiter und so fort. Und darüber könnten wir dann eben auch nochmal über Diet Culture sprechen, um wo das sozusagen langsam aber sicher sich seinen Weg in uns hineinbannt, in unseren Alltag hineinbannt, und wie das eben so ganz langsam aber sicher auch schon wirklich sehr junge Teile der Gesellschaft in Beschlag nimmt. Ja, eigentlich hatte ich jetzt gerade Temperatur aufgenommen für das hier, ne? Rant a Hadi. Tatsächlich ist das nämlich die Rubrik, in der ich mich über Dinge ärgere, so wie ich mich gerade über die Berichterstattung zum Jahreswechsel geärgert habe. Und ich habe mir gedacht, Anfang Januar könnte ich doch mal vielleicht ruhigere Töne anschlagen. Wird natürlich nie passieren, aber ich könnte Anfang des Jahres ein bisschen darauf gucken, was mich letztes Jahr so extrem getriggert hat und was ich aber in dem Zusammenhang gerne auch in 2020 lassen würde.
Aha.
Genauso wie ich diese Body Images gerne im Jahr 2020 lassen würde, gibt es natürlich auch noch Einzelpersonen, die ich gerne im Jahr 2020 lassen würde und überhaupt eine bestimmte Energie.
Hadi, machst du jetzt mal.
Ja, ich muss also es aber doch mal ganz los. Kurz erklären, was jetzt passiert. Ja?
Erst ich bin mal die ganze kurz Zeit einlassen. Schon so, wann kommt es?
Ja, jetzt
wann
kommt
drückt
sie
auf den Knopf?
Meine Güte. Also, ich möchte im Jahr 2020 lassen, im Zusammenhang mit schlechter Energie, einen Menschen, über den ich mich im letzten Jahr so sehr geärgert habe, wie über wahrscheinlich kaum jemanden, nein, nicht Donald Trump. Donald Trump ist in den USA, der ist weit weg. Ich habe mich geärgert über Dieter Nuhr. Und zwar richtig oft im vergangenen Jahr. Das habe ich nämlich an meinem Twitter-Account gesehen. Dieter Nuhr mit seiner mit seiner scheinheiligen und gefälligen Art, über Dinge zu sprechen, über Menschen zu sprechen und so zu tun gleichzeitig, als ob man eigentlich der Gute wäre und sich aber fragt, was haben die denn alle? Und dann aber auch noch nicht mal von Privatperson und Kunstfigur unterscheiden zu können und dann immer irgendwie das alles irgendwie lächerlich und doof und schlecht zu finden und Greta Thunberg hat irgendwie nicht mehr alle und warum? Also früher war ich irgendwie ein Linker und ein Rassist bin ich schon überhaupt nicht und ich möchte mich da auch nicht reflektieren. Also eigentlich möchte ich nicht mehr über Menschen reden, die sich nicht mehr reflektieren wollen.
Wow. Und Dieter Nuhr ist quasi das Paradebeispiel für genau diese Menschen.
Ja, ja, genau.
Wenn man so guckt im Duden nach dem Wort Menschen, die sich nicht reflektieren,
steht's.
Dann haben
stehen
wir dann
Donald Trump und Dieter Nuhr.
Stehen die da beide so Händchen halten. Oder dieses Bild von den beiden Politikern, die sich knutschen.
Ja, den Bruderkuss. Mhm.
Genau.
Den Bruderkuss geben.
Das sieht man dann.
Das sind die beiden. Ja, das ist aber die Energie, die ich gerne im Jahr 2020 lassen würde. Also Menschen, die sich nicht reflektieren, die auch ihre eigenen Privilegien nicht reflektieren. Da könnte man im Zusammenhang noch zum Beispiel J.K. Rowling aufzählen, die mich auch sehr enttäuscht hat im letzten Jahr. Hat sich nämlich extrem problematisch Transmenschen gegenüber geäußert, wo ich auch so denke, boah, du checkst einfach gar nichts mehr. Ne? Wirklich diese komplette Unfähigkeit, sich in einem Gefüge, das wir Welt nennen, nicht zu sehen und da auch nicht die eigenen Privilegien zu sehen oder die reflektieren zu wollen, das stresst mich unfassbar. Da habe ich gar keine Zeit mehr für und auf solche Leute habe ich keinen Bock. Und ich habe eben, wie gesagt, gesehen in meinem Twitter-Feed, dass ich mich sehr über Dieter Nuhr geärgert habe, der sich da im letzten Jahr einfach so ein paar Sachen geleistet hat, wo man so denkt, was stimmt denn nicht mit dir, Freund? Was stimmt nicht mit dir? Naja.
Voll. Aber bei Dieter Nuhr ist ja auch ein bisschen so, ne? Ganz ehrlich, wenn ich habe mir wirklich, es gab ja ein paar immer mal wieder gerade Leute aus dem öffentlichen Leben in Deutschland, die einfach permanent rassistisch, sexistisch, queerfeindlich und sind.
Aha.
Und da denke ich mir so, Deutschland, du verdienst auch genau diese Menschen in der Öffentlichkeit. Denn Dieter Nuhr ist auch nicht vom Himmel gefallen.
Nein.
Der wurde groß gemacht, der wird immer noch groß gehalten, der bekommt immer noch ein Licht auf der Bühne, wo ich mir denke, ja, Dieter Nuhr ist ein Wichser, aber er ist der Wichser, den ihr verdient habt. Denn ihr seid auch die WichserInnen. Also sorry, Hadi.
So.
To be honest. Jetzt fange ich mal hier an zu ranten.
Jetzt bist du hier mal im
also wirklich, mich macht das wahnsinnig. Alle sind so, oh ja, hier, keine Ahnung, auch
Ideologinnen,
die irgendwie ProminentInnen sind. Ja, vielleicht waren diese Menschen schon immer problematisch. Ihr habt es einfach nur nicht mitbekommen, weil ihr so verzaubert wart von der Scheiße, die diese Menschen gelabert haben, weil ihr unreflektiert seid. Ich meine, Dieter Nuhr hat eine Show oder hat Shows beim Öffentlich-Rechtlichen. Und natürlich ist er auch das Problem. Aber das Problem ist der Sender. Das Problem sind die ZuschauerInnen, die immer noch einschalten. Und
ja,
wie gesagt, jedes Land hat die Promis, die es verdient.
Ja,
und
total.
Deutschland hat Dieter Nuhr verdient, leider.
Aber
und nicht mehr.
Um noch mal Mai auch so ein Dieter Nuhr und eine J.K. Rowling auch nochmal rauszustellen. Ja, also warum die mich so triggern und auch so enttäuschen, ist die Tatsache, dass sie ja für sich immer noch claimen, auf der richtigen Seite zu stehen. Ja. Dieter Nuhr claimt ja immer noch für sich, irgendwie ein Menschenfreund zu sein. Und er claimt ja immer noch für sich, kein Rassist zu sein, eigentlich einer von den Guten zu sein, eigentlich links zu sein. Also nicht das so, ne, dass nur Menschen, also so, ne? Und das ist das, was mich ärgert. Auch eine J.K. Rowling sagt dann so, ja, aber ich meinte so und so und so. Und das ist eben mein Verständnis von Gender und so, wo man ihr dann aber sagt so, nee, aber da sind wir doch schon weitergezogen. Wir sind doch da schon längst nicht mehr bei diesem Verständnis von Gender. Wir sind auch nicht mehr bei diesem Verständnis von Race oder von Rassismus oder so. Wir sind doch da schon weiter. Kommt doch einfach mal mit. Und die sagen so, nö. Die stellen sich dann halt tatsächlich hin und sagen, nö, weil sie auch nicht müssen, weil sie eben weiße, hetero-cis-Menschen sind, die der eine sogar noch ein Mann, so. Mhm. Und bei einer J.K. Rowling, da habe ich mich dann auch zum Beispiel dabei erwischt, zu sagen, aber du müsstest doch. Und dann denke ich, nee, müsste sie nicht. Warum eigentlich? Weil sie eine Frau ist oder so, ne? Warum enttäuscht mich das vielleicht nochmal sehr, weil sie eine Frau ist? Und das ist das Ding, wo ich denke so, du müsstest das doch verstehen. Und sie tut's aber nicht. Das ist so ganz ein ganz schwieriges Thema, aber hauptsächlich kann ich es für mich runterbrechen auf Menschen, die nicht bereit sind, ihre Privilegien zu hinterfragen und sich dann aber eben auch noch so ganz selbstbewusst auf eine Bühne stellen oder eine Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit stellen und mit ihrem Standpunkt nicht unbedingt hausieren gehen, aber den so wirklich als den richtigen betrachten. Das finde ich schwierig.
Da bin ich komplett bei dir und es passt super zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. Und nämlich der Tatsache, wenn Dieter Nuhr einfach in der letzten Reihe hängen bleiben möchte, ich ziehe nicht mehr. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich will die nicht mehr mitnehmen.
Ja.
Ich renne einfach weiter in die Zukunft und die können alle schön hinten bleiben. I don't care anymore. Und deswegen gucken wir jetzt mal, was bei unserem nach vorne Rennen in 2021 uns alles Tolles passieren könnte.
Tareks Sternstunde.
So, und zwar haben wir heute eine ganz besondere Tareks Sternstunde, denn es ist Tareks Tarotkarten Sternstunde, denn die InTouch hat uns quasi ein bisschen inspiriert und wir wollten mal uns beiden die Tarotkarten legen.
Also ich habe ja gar keine Ahnung davon, aber ich bin dabei.
Von Tarotkarten? Ja. Hast du noch nie gemacht?
Noch nie.
Ich kann dir ein bisschen InsiderInnenwissen geben. Also man kann schon sagen, Tarotkarten sind einfach so eine Art kleine Kärtchen, die einem zeigen könnten, wie man mit gewissen Lebenssituationen umgehen könnte und was die Zukunft einem bringen könnte. Und natürlich jetzt nicht so crazy Zukunftswahrsager-Gedöns, sondern wo stehst du gerade? Was sind gerade die Themen, die dich beschäftigen? Und wie kann quasi so eine Tarotkarte deine innere Tür zu dir selber öffnen? Wow.
Oha.
Ich war gerade auch selber von mir überrascht. Sagst du, sobald ich diese Karten in der Hand habe, passiert etwas mit mir.
Es ist die Energie, die durch dich hindurch fließt.
Fließt. Aber wie?
Ein Medium bist du.
Sie strömt. Aha. Und bei Tarotkarten ist es so, man mischt die so schön wild. Also immer die Person selber, um die es gerade geht. Du fängst natürlich an, lieber Hadi. Und dann denkst du an ein Thema, was dir gerade wichtig ist.
Also ich muss sie jetzt erstmal selber mischen. Warum ist das wichtig, dass man die selber mischt?
Damit deine Energie quasi in die Karten reingeht.
Oh, okay.
Und in der Okay gab es nämlich ein Jahreshoroskop und da gab es drei Rubriken, nämlich Liebe, Fitness und Erfolg.
Natürlich war die Kategorie Fitness auch in der Okay.
Natürlich war die mit dabei.
Natürlich war die mit dabei.
Natürlich nimmt sich die Okay selbst beim Jahreshoroskop nicht auch noch deine Body weiterhin zu schämen. So,
nee.
Da sagt sie nicht, jetzt reizt mir nicht.
Da sind wir
los.
Uns nicht gut so gut für. Das machen wir direkt weiter. So.
Pass auf, und um jetzt quasi auch zu gucken, Jahreshoroskop-mäßig, wie die Tarotkarten da zusammenpassen, darfst du jetzt eine dieser drei Rubriken aussuchen eben. Liebe, Fitness oder Erfolg?
Erfolg. Mir geht es nur ums Geld im Jahr 2021. Ich möchte nur
so,
den
Hadi.
Ruhm, und das habe ich mir von dir abgeguckt, und es geht mir nur um den Ruhm und die große Bühne und Glam. Und was muss ich jetzt machen?
Jetzt ziehst du eine Karte.
Aus diesem Stapel.
Hast du schon gemischt?
Ich habe gemischt.
Und an Erfolg gedacht?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Habe ich nicht mitbekommen. Doch. Aber hast du?
Natürlich,
okay.
Ihr habt doch hier gerade eine halbe Minute lang nur über das Geld.
Was habe ich denn in der Zeit gemacht?
Du warst konzentriert, das ist Medium.
Ach so, genau. Huh, es strömt weiter. Huh, halala.
Oh.
Was ist es?
Die Schlange.
Oh. Es ist die Schlange. Und aber hat die bitte beruhigt. Das heißt jetzt nicht, dass du eine Schlange bist, sondern diese Karten stehen ja für etwas.
Okay.
Worum geht's denn da? Es geht um Bewegung, Aktion, Herausforderung, Impulsivität, Spontanität, Kreativität, Fantasie, Übermut, Lebensfreude, Ehrgeiz und Veränderung.
Ja. Yes.
Und deine Frage ging doch um Erfolg.
Yes.
Ich sterbe.
Oh, ich.
Es geht um die Suche nach immer neuen interessanten Aufgaben, Erfahrungen und anspornenden Herausforderungen.
Boah, das ist die Karte, Hat die ich wollte.
Aber pass auf, was ist zu tun?
Ja.
Mit Zuversicht, schöpferischer Energie, Dynamik und Enthusiasmus auf neue, unbekannte Situationen zu gehen. Ich sterbe.
Das ist die beste Karte im Zusammenhang mit Arbeit, sag mal. Work,
vor allen Dingen
halt
auch
Erfolg.
Mit 2021.
Das war der Spirit, in dem wir diese Karte gezogen haben. Ich bin so glücklich. Ich bin der Meinung, ich habe die beste Karte.
Hast du auch, Hadi. Und jetzt noch kurz, ne, das Jahreshoroskop, der okay, sagt dir nämlich noch eine Sache im Punkto Erfolg, nämlich dass Mai und ab August musst du dich etwas trauen in puncto Erfolg.
Im Mai und im August?
Ja.
Okay.
Da
boom.
Da wird was passieren, Hadi.
Oh, ich
da
bin gespannt.
Da wird was passieren. So, im Rutsch
dann. Darf ich meine behalten?
Nee, Hadi, die brauche ich ja jetzt auch, weil eventuell will ich ja auch die Schlange sein.
Son of Wands.
Also ich kann auch
aber
keine Karten
nicht
mischen.
Ich kann deine Karten nicht für dich mischen.
Also ich muss jetzt, ich denke natürlich an Liebe.
Okay.
Also mein Thema ist Liebe. Boah, diese Karten sind aber auch richtige
Biester. Alter, aber Tarek, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden gesehen, der so beschissen Karten mischt. Ich schwöre dir,
jetzt
meine...
Jetzt schämst du mich auch noch aufgrund
doch,
meiner Kartenmisch-Skills.
Ja, öffentlich sogar. Meine Tochter kann besser Karten mischen als du. Und die ist 5.
Lass mich jetzt bitte mal meine Karte ziehen.
Du musst
jetzt
auch eine Karte ziehen.
Ich muss an Liebe denken.
Also ich bin Son of Wand.
Ich habe hier so einen crazy Vogel.
Zeig mal her.
Und da brennt's auch. Hi, das ist der Mann. Oh, brennen heißt ja wahrscheinlich, es wird leidenschaftlich.
Woohoo.
Es wird heiß. Schau mal hier.
Oh, das ist aber schön.
Hübscher Vogel.
Temperance ist ein hübscher Vogel, ja.
Jetzt schauen wir mal, was mein kleiner Vogel hier sagt.
Mhm, Temperance.
Und zwar, okay, wow, ich hasse es. Die Mäßigkeit. Was soll denn der jetzt die Scheiße? Im Punkto Liebe und im Punkto Ich. Also Mäßigkeit ist das Letzte, was ich für 2021 will. Was sind das für scheiß Karten? Hier, Freude, Ruhe, Gleichgewicht, Harmonie, Ausgewogenheit. Das klingt richtig langweilig.
Also ich hätte mich über die Karte gefreut.
Wo ist denn hier Drama,
ja.
Aufregung, ja? Verbundenheit, Gelassenheit. Ich kann nicht mehr Mitgefühl. Das Letzte, was ich will, ist Mitgefühl für 2021.
Ich schwöre, du lernst 2021
I'm
noch
over.
Eine ganz neue Lektion, Tarek.
Also hier sehe ich nicht, dass ich bald heiraten werde, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich muss das richtige Maß im Umgang mit Menschen und Dingen finden. Ja, deswegen bin ich, also ich will es ja eher so innere Streben nach Harmonie und Ausgeglichenheit und Mitgefühl. Also nee, da bin ich raus.
Ja.
Nee, also in puncto Tarotkarten, also ich muss ganz ehrlich sagen, Tarotkarten für den Arsch. Das machen wir nie wieder bei der Sternstunde. Aber man kann ja sagen, was man will, aber die okay hat zumindest bei meinem Jahreshoroskop genau die Knöpfe gedrückt,
die du gedrückt
die ich
haben
brauche.
Wolltest.
Und zwar,
ja.
Ich fange mal an, ich lese einfach nur den ersten Satz vor, denn okay. Es reicht schon. In puncto Liebe. Was für eine Ausstrahlung. Was für ein Sexappeal. Ja. Jupiter und die anderen Sterne meint es nur gut mit mir für 2021 und
du,
das will ich hören.
Du bist so durchschaubar.
Nicht innere Ausgewogenheit, also Mäßigkeit.
Ja, es täte dir gut.
Das täte mir überhaupt nicht gut.
Doch.
Weißt du, wem Mäßigkeit gut tun würde?
Wem?
Dieter Nuhr.
Ja.
So.
Boom.
Und in diesem Sinne, 2021.
Wir kommen.
Wir sind da.
Wir sind da.
Und wir legen richtig los.
Auf jeden Fall.
Und in 2 Wochen geht es ja auch schon weiter mit der nächsten Folge von Tratsch und Tacheles.
Bis dahin hoffen wir, dass euch die heutige Ausgabe sehr gut gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann liked uns, abonniert uns, sagt euren Freunden Bescheid, eurer Familie Bescheid, allen, die ihr kennt, liebt, mögt und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann seid ihr das Problem und ganz sicher nicht wir. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kubel und Laura Pohl.
Redaktion Hatmet Tesfay, Tarek Tesfu, Kate Kubel, Samuel Benke und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau. What she said.